der Podcast der Mediengruppe RTL.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mediengruppe RTL Podcast. Mein Gast ist heute Michael Deffert, Synchronsprecher, Schauspieler, Produzent und Regisseur. Und einige RTL-Zuschauer werden ihn noch als Hauptdarsteller der erfolgreichen Krimiserie SK Babies kennen. Als Sprecher hat er bereits Hollywood-Größen wie Brad Pitt, Johnny Depp und Adam Sandler seine Stimme geliehen. Und wenn am 20. Mai bei Nitro die US-Action-Crime-Serie SWAT startet, spricht er dort Hauptdarsteller Shima Moore. Hi Michael.
Hi, grüß dich.
Du, am 20. Mai. Nitro beginnt mit der US-Serie SWAT. Du synchronisierst den Hauptdarsteller. Was kannst du uns über die Serie verraten? Worum geht's da?
SWAT ist praktisch eine, wie der Name die Abkürzung schon sagt, Special Weapons and Tactics Unit in Los Angeles, die sich darum kümmert, die ganz harten Jungs praktisch aus dem Verkehr zu ziehen. Und Shima Moore ist der Chef dieser Einheit. Sehr cooler Typ, natürlich eine Menge Muskeln, aber auch eine Menge Hirn und auch eine Menge Herz. Und das ist das, was ich an ihm sehr, sehr schätze, dass er diese Mischung eigentlich ziemlich perfekt hinbekommt. Einerseits wirklich ein knallharter Typ zu sein, aber wenn es darauf ankommt, ein Herz für die zu haben, die es wirklich brauchen, die Underdogs oder wer auch immer in Not ist, kann man darauf zählen, dass er sozusagen den Leuten dann auch den Arsch rettet.
Du hast ja Shima Moore auch schon vor SWAT viele Jahre deine Stimme geliehen für die Serie Criminal Minds. Entsteht da auch so ein bisschen so eine persönliche Bindung zu so einem Menschen, obwohl man sich ja so richtig gar nicht kennt?
Ja, das passiert tatsächlich. Mehr oder weniger. Das kommt auch darauf an. Es gibt halt Schauspieler, die mag man mehr. Und dann gibt es andere, die mag man vielleicht nicht ganz so gerne. Aber die Tatsache ist natürlich die, ich glaube, ich habe Shima Moore in 250 Folgen oder sowas gesprochen. Und das ging ja fast über 10 Jahre. Das ist dann doch schon relativ viel Zeit, die du mit dem Schauspieler verbringst im Studio. Also tatsächlich, ich habe wahrscheinlich insgesamt ein paar Monate in diesen 10 Jahren mit ihm verbracht. Und das ist natürlich eine sehr konzentrierte Arbeit. Das heißt, du guckst ja ganz genau hin, was macht der gerade, wie atmet der, weil du das ja so gut wie möglich dem im Deutschen entsprechen musst. Das heißt, ja, das sind dann Leute, denen guckst du einfach mal ein paar Wochen lang direkt ins Gesicht. Ne? Mit wem macht man das normalerweise schon? Wahrscheinlich vielleicht mal mit seiner Frau, aber selbst das nicht so in dieser konzentrierten Form.
Ihr habt euch doch auch mal in Los Angeles persönlich getroffen. Wie kam das denn zustande?
Ja, das war wirklich sehr nett. Ich hatte einen Termin bei dem Casting Agent von Criminal Minds und als ich mich mit dem traf, sagte er, erzähl doch mal so ein bisschen, weil er wollte mich für einen Film einsetzen. Und da habe ich so ein bisschen erzählt, unter anderem eben auch von Synchron und Dubbing. Und er sagte, what, you're the German voice of Shima Moore, I can't believe it, you gotta meet him. Und da habe ich gesagt, ja, wär irgendwie sehr nett. Das war so das Vorgespräch, ne? Und als ich dann den Termin hatte in dem Studio, haben wir so ein bisschen nett gequatscht und so die üblichen Sachen ausgetauscht, die nötig waren, Demo-Reel und so. Und dann sagt er, well, guess who's waiting for you? Und dann habe ich gesagt, I don't know. Und dann sagt er, well, Shima's right here. Und dann sind wir so um die Ecke gegangen. Und das war wirklich total nett, weil es, der Shima ist wirklich ein wahnsinnig netter, herzlicher Typ. Und er kam also auf mich zu mit seinem breitesten Grinsen, hatte so ein Basecap auf, war also total leger. Und sagte dann wirklich, und das fand ich super nett, weil es ihm auch irgendwie klar war, was Dubbing eigentlich bedeutet, weil er seine Show wird in die ganze Welt verkauft. Und er sagte, thank you, Michael, for making me famous in Germany. Und das fand ich total nett von ihm, weil er damit sozusagen auch mal, er dreht das nicht nur und dann ist ihm, sagen wir mal, scheißegal, was damit passiert, sondern ihm ist schon klar, dass das Synchron auch ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil ist, seine Leistung für die deutschen Zuschauer verständlich und begreifbar und auch nachfühlbar zu machen.
Wie wirken sich denn solche persönlichen Treffen dann auch auf dich aus? Ich meine, du hast ihn ja vorher schon eingehend studiert, hast du ja selber gesagt, aber hat er dir noch irgendwie Tipps gegeben? Hast du dir selber noch irgendwie was anderes abgeguckt bei ihm? Wie ist diese Person?
Nee, also du verbringst, wenn du jemanden in der Serie festsprichst über Jahre, verbringst du so viel Zeit mit dem, da guckst du halt dann auch nur wirklich konkret hin, was macht der jetzt? Da gab es in dem Sinne keine Tipps, aber was mir noch mal klarer wurde ist, und so bin ich dann jetzt auch an SWAT rangegangen, ist mir ist klar, er ist jetzt auch der Produzent der Serie oder einer der Produzenten der Serie. Und mir ist klar, wofür sein Herz schlägt. Ne? Und wie ich vorhin schon sagte, er ist eigentlich so ein bisschen Robin Hood oder Aladdin der modernen Welt. Und deswegen, wenn ich im Studio bin und die Folgen mache, ist es mir sehr wichtig, darauf zu achten, dass es tatsächlich auch so 1:1 rüberkommt, wie ich denke, dass er es meint. Und da ich selber ja auch in L.A. gelebt habe und mal mit einer Amerikanerin verheiratet war und auch so zwischen den Zeilen ganz gut lese oder höre, versuche ich das einfach wirklich so authentisch wie möglich ihm entsprechend rüberzubringen.
Nun hast du ja als Synchronsprecher auch unter anderem schon die Hollywood-Stars Brad Pitt und Johnny Depp gesprochen. Wie hat sich das angefühlt? Ich meine, die waren da, glaube ich, damals noch nicht so populär wie heute, noch nicht solche Megastars. Aber so, auch wenn du in Retrospektive daran denkst?
Ja, das stimmt. Die waren damals noch nicht so bekannt. Und das ist aber trotzdem so, in dem Moment, wo du im Studio bist, siehst du den Schauspieler und siehst, was der macht. Egal, ob der bekannt ist oder nicht, sagst du, wow, das ist mal wirklich richtig geil gespielt. Weil ich ja auch Regisseur bin und auch mich mit Dramaturgie auskenne und so weiter. Ne? Oder eben, na, das war jetzt vielleicht nicht so doll, war bei den beiden Jungs nicht der Fall. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da mit so einem, wie soll ich sagen, mit so einem Respekt rangeht und sagt, oh mein Gott, das ist ein mega Hollywood-Star. Und das wäre auch falsch, weil dann kannst du nicht mehr authentisch die Gefühle, die diese Jungs ausdrücken in dem Moment oder die Stimmung, die könntest du nicht authentisch rüberbringen, weil du dann immer mit so einem respektvollen Abstand dem gegenüber wärst. Und das würde es dann eigentlich verfälschen.
Synchronisierung ist ja auch unglaublich wichtig, auch insofern, dass die Zuschauer ja auch einen gewissen Anspruch daran haben, einen sehr hohen Anspruch. Was sind dann, ist dir das schon mal passiert, dass irgendwie eine Stimme gewechselt ist, du vielleicht jemanden dann auch vertreten hast, der vorher von jemand anderen synchronisiert wurde?
Ja.
Wie war dann die Reaktion?
Also erstmal ist es den Zuschauern und auch zu Recht sehr wichtig, weil ohne jetzt unsere Branche zu sehr jetzt gerade selbst loben zu wollen, aber das Niveau der Synchronisation in Deutschland ist das höchste Niveau auf der ganzen Welt. Europaweit, aber auch auf der ganzen Welt. Es gibt ja Synchronisationen, wo tatsächlich ein ganzer Film von einer Stimme sozusagen nacherzählt wird, drüber gequatscht wird. Und das, was bei uns an Aufwand betrieben wird mit dem Casting, mit der Qualität, die richtigen Stimmen, das richtige schauspielerische Talent auszusuchen, ist so enorm. Und dann auch nochmal auf dem ganzen technischen Level mit Aufnahmetechniken, Mischtechniken, all diese Sachen, das ist schon wirklich allererste 1A-Güte. Besser gibt's es in der ganzen Welt nicht. Und mit dem, was jetzt so Stimmen angeht, fällt mir jetzt spontan nur eine Geschichte ein. Ich weiß es nicht genau. Ich selber habe es als Zuschauer auch so, wenn ich Lieblingsschauspieler habe, jetzt die ich gar nicht selber spreche oder sowas, ne? Und sehe plötzlich, oh, in dem Film hat das ein anderer gemacht. Das nimmt so ein bisschen was von dem Erlebnis irgendwie weg. Und es lenkt einen, kann einen ablenken. Das kommt natürlich auch immer drauf an. Ich spreche jetzt eher von Leuten wie Jean-Paul Belmondo oder irgendwelchen Leuten, die seit 60 Jahren im Business sind. Du brauchst für eine Stimme, bis sie sich richtig etabliert hat, eigentlich, oder für einen Schauspieler eigentlich 20 Jahre im Business, bis man sich so drauf eingestimmt hat, das ist ja meistens der und der. Und ich selber hatte mal eine Situation, ich habe Baywatch synchronisiert in Hamburg vor vielen Jahren, also die David Hasselhoff-Serie, die ist ja wahrscheinlich irgendwie noch bekannt, und hab den Pilotfilm synchronisiert und bin dann aber selber zum Drehen in die Schweiz gefahren für ein halbes Jahr, hab da eine Serie gedreht, Schweizer, italienische, deutsche Fernsehen und so weiter, konnte also an dem Synchron nicht weiter teilnehmen. Und nach den Dreharbeiten war ich irgendwann eingeladen in Zürich zu einer Talkshow und war nachmittags in meinem Hotel und seppe mich so durch die Kanäle und sehe, oh, das ist ja Baywatch, interessant. Und ich wusste ja, wer das nach mir übernommen hat, mein Partner. Ich glaube, Billy hieß die Rolle, ich weiß nicht mehr genau. Und gucke mir das an und denke, ja, das hat er ja gar nicht schlecht gemacht. Und dann denke ich, Moment mal, das ist der doch gar nicht. Und dann im dritten Schritt denke ich, Scheiße, das war ich selber und habe mich selber nicht erkannt, obwohl ich es gesehen habe. Insofern, das fällt mir jetzt als Anekdote spontan dazu ein.
Viele wissen ja auch gar nicht, wie die Arbeit im Studio dann konkret aussieht. Kannst du uns da mal so ein bisschen durchführen, wie so ein Arbeitstag an der Serie SWAT aussah im Synchronstudio?
Ja, also man kommt, je nachdem, wann man disponiert ist, morgens oder mittags, je nachdem, ob man vorher noch andere Termine hatte oder andere Schauspieler noch abgedreht werden mussten, kommt im Studio an. Ich versuche möglichst vorher die Folgen zu sehen. Es ist aber manchmal aufgrund dieser wirklich knappen also sehr zeitnahen Sendungen, auch manchmal gar nicht möglich, noch die Folge vorher zu sehen. Dann bespreche ich mich mit dem Regisseur, worum es in der Folge geht. Wo liegen die Prioritäten? Was passiert? Nehmen die irgendeine Drogengang hops oder geht es um eine Geiselnahme, wo im Endeffekt dann der Geiselnehmer ein liebeskranker, verschmähter Liebhaber war oder auch nicht oder ein durchgeknallter Kokainsüchtiger oder sonst was? Und wenn ich das weiß, dann geht's los, dann habe ich ein Dialogbuch, das im Wesentlichen eine Übersetzung, also es gibt eine Rohübersetzung. Da wird wirklich gesagt, was im Original gesagt wird, 1:1 sozusagen. Dann gibt es davon eine synchron aufgearbeitete Synchronfassung, dass auch wirklich alles mit den Pausen stimmt, mit den Mundverschlüssen, mit den Labialen stimmt. Und dann geht es los. Und normalerweise brauche ich für eine Folge ungefähr einen halben bis einen Dreivierteltag.
Das heißt, du bist auch komplett allein im Studio? Also wenn du jetzt Dialogszenen hast, da ist dann der andere Dialogpartner
nicht dabei? Das ist früher, ist es tatsächlich so gewesen, dass man mit mehreren Leuten im Studio war. Das ist irgendwann mal abgeschafft worden, ich weiß nicht genau, von irgendeinem amerikanischen Major-Studio. Die haben den Mix zu, meistens das angefangen mit Kinofilmen, den Mix zu den Filmen dann in London irgendwo gemacht. Und dann wollten sie, damit sie nicht zum Beispiel, wenn ihnen ein Schauspieler nicht so richtig gut gefällt, alle vier anderen, die in der Szene noch mit drin waren, nochmal aufnehmen müssen, wird jetzt praktisch jeder auf seiner eigenen Spur aufgenommen, damit man das später wieder besser auseinanderdröseln kann, wenn es zu dem Mix kommt. Und wenn vielleicht einer sich irgendwo ein bisschen versprochen hat oder es nochmal nachträglich eine andere Fassung gibt, dass man da nicht alles nochmal machen muss. Also da bist du schon, ja, da bist du allein. Aber ich gucke mir deswegen meistens eben auch die Szenen, auch wenn ich die Folgen kenne, die Szenen nochmal an, um zu sehen, okay, wo sind die dramaturgischen Handlungsverläufe. Er hat sehr viel intensive Szenen mit seiner Freundin oder auch mit seiner Mutter oder mit seinem Vater, ohne zu viel zu spoilern. Aber schon wichtig, dass man da nochmal genau reinhört immer.
Heißt das, ihr seht euch auch beim Synchronisieren im Studio nicht selber? Also ihr habt diese Szene dann nicht da laufen?
Doch, wir haben die Szene laufen. Wir haben Take für Take, wir haben die ganze Szene laufen. Ja, klar. Das wäre schlimm, okay. Dann wäre es ja ohne Bild. Also das wäre furchtbar.
Das habe ich mal irgendwo gehört, dass das wohl irgendwie auch ab und zu mal passiert, dass man es blind synchronisiert. Ich weiß aber nicht, ob das vielleicht sogar nur für Videospiele zutrifft.
Nee, oder so. Ja, das vielleicht ist das. Ja, mit Videospielen.
Das stelle ich mir schwer vor.
Nein, mit Videospielen ist es so. Tatsächlich, da hast du überhaupt kein Bild. Da hörst du wirklich nur die Stimme deines Vorgängers sozusagen und hast ein Screen. Deswegen ist es auch sehr schwer mit Videospielen, weil das ist ja wahnsinnig wichtig, gerade beim Synchronisieren. Du nimmst ja die Emotion und das Timing und du nimmst ja eigentlich alles vom Original ab. Und wenn du kein Original hast, dann musst du es praktisch so aus der Tasche ziehen. Und ja, das ist schwieriger und wie ich finde auch, also ich mache das mit den Videospielen, ich finde es schwieriger. Es kommt mir ein bisschen artifizieller vor, als zu synchronisieren und wirklich ein Bild zu haben.
Man muss sehr viel improvisieren und man kann sich wahrscheinlich die Figuren ja auch nicht so richtig angucken, weil sie ja in den Spielen auch nicht so eine richtig gute Mimik dann so
haben. Genau, nee, überhaupt nicht. Du siehst gar nichts und du bist noch oftmals sehr eingeschränkt tatsächlich im Spiel, weil man da tatsächlich relativ doll gehalten ist, wirklich es genau nachzuspielen, wohingegen du beim Synchron ja eine eigene deutsche Fassung kreierst sozusagen. Du machst ja mit deutschen Worten für deutsche Zuschauer verständlich, was im Original ausgedrückt werden soll. Insofern ist da ein sehr viel größerer kreativer Spielraum drin, als jetzt bei einem Videospiel.
Und bist du dann im Studio auch irgendwie so richtig mit Gestik und Mimik so voll in der Rolle drin? Oder ist das alles ein bisschen zurückhaltender, als wäre es beim Schauspielen auf einer Bühne zum Beispiel?
Ja, du bist sogar noch mehr drin. Also es ist regelrecht peinlich, wenn du eine Kamera im Synchronstudio hast, weil, also sagen wir mal so, wenn du auf der Bühne bist, hast du natürlich große Gesten und alles Mögliche, ne? Und wenn du drehst, bist du eigentlich eher ein bisschen reduziert auf das, weil da kannst du dann nicht so rumhampeln, schon gar nicht bei einer Großaufnahme, aber beim Synchron sieht dich ja keiner. Da kannst du dann teilweise und musst du auch ein paar Verrenkungen anstellen, die also teilweise nicht sexy aussehen, aber dann im Endeffekt dazu führen, dass das Original bestmöglich sozusagen deutsch wird.
Jetzt will ich mal ein bisschen was zu deiner Backstory wissen. Wir haben gesagt, Synchronsprecher, Schauspieler, Produzent und Regisseur. Also gibt es ja so im Bereich Film, Fernsehen wenig, was du nicht machst. Wie bist du denn generell da so reingerutscht? Oder woher kam das Interesse?
Ich bin, als ich ungefähr 11 Jahre alt war, mit dem Fahrrad in Hamburg durch die Gegend gefahren, wo ich aufgewachsen bin, und habe ein Filmteam gesehen. Und als Elfjähriger war es das Größte, irgendwann mal ein Mofa oder ein Moped fahren zu dürfen. Und das war natürlich noch Jahre und Lichtjahre entfernt. Und in der Szene fuhr also ein Typ etwas älter als ich mit irgendeinem Moped auf so einen Hof und hatte dann einen kleinen Dialog mit so einem jungen Mädchen. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, das könnte ich auch. Und habe mich dann durchgefragt bei dem Team, habe erstmal relativ lange zugeguckt, und um zu checken, was passiert hier, wer gibt hier die Kommandos und was ist überhaupt Sache, wie ist der ganze Ablauf. Und dann habe ich mich so ein bisschen an die Maskenbildner oder Kostümbildnerin, das waren so ganz nette Mädels, und ich war nun sehr klein und wirklich auch, denke ich, recht niedlich noch mit 11 oder 12, und habe die dann so ein bisschen naiv angequatscht und habe gesagt, wer ist denn hier der Chef und wie kann man denn das machen, und ich würde es auch gerne machen. Und dann habe ich ein bisschen mit denen gequatscht und dann sagten die, du, wir stellen dich mal in der Umbaupause dem Regisseur vor, wenn wir irgendwie Lichtumbau haben. Und tatsächlich kam der dann, Jan Harloff, ganz bekannter, toller Regisseur, der hat dann später auch Miami Vice gemacht, also Synchronregie für Miami Vice gemacht, obwohl das eben ein Realdreh war. Und dann habe ich eben so, ja, recht unerschrocken gesagt, ja, also ich würde das auch gerne machen. Ne? Und hat er gesagt, okay, wir machen ein Polaroid von dir, das sind noch diese Sofortbilder damals gewesen, das hat man halt so gemacht, damit man weiß, wie die Person aussieht. Da gab es ja keine Fotohandys oder irgendwie sowas. Gesagt, wir machen ein Polaroid von dir, ich nehme deine Daten auf, aber jetzt mach dir keine großen Hoffnungen. Ja, okay, na gut. Bin ich nach Hause, habe 3 Wochen lang jeden Abend im Bett tatsächlich gesagt, ich werde ein Filmstar. Hab also regelrecht gebetet, ohne dass ich es gewusst hätte und auch nicht so, oder visualisiert, jetzt eher esoterisch gesehen, ohne dass ich es gewusst hätte, und habe das einfach nur so mir wahnsinnig doll gewünscht. Und nach 3 Wochen rief er an und sagte, hör mal, wir haben uns doch letztens getroffen. Ich drehe jetzt einen Film für Sesamstraße und eigentlich sollte mein Sohn damit spielen, aber der hat sich das Bein gebrochen und vielleicht kann ich ja mal vorbeikommen und dann liest du mir ein bisschen was aus dem Drehbuch vor. Ja, und dann kam er vorbei, meine Eltern waren auch da, und dann habe ich ihm ein bisschen was vorgelesen, hat ihm gefallen, musste ich es in verschiedenen Variationen machen, und dann sagte er, alles klar, top, machen wir. Und dann habe ich 2 Tage Sesamstraße mit ihm gedreht, mein erster großer Dreh sozusagen für damals astronomische 150 Mark, das war mehr, als man zu Weihnachten und zum Geburtstag zusammenbekommt. Als kleines Kind plötzlich war mir die Welt sozusagen offen. Und dann hat der mich auch mitgenommen zum Synchron, weil er auch Synchronregisseur war in Studio Hamburg. Da haben wir Miami Vice und viele andere Sachen da synchronisiert. Und dann riefen irgendwann die Hamburger Kammerspiele an, ganz sehr traditionsreiches, bekanntes Haus in Hamburg, Theater, von Ida Ehre damals noch gegründet, mit der ich auch zum Glück noch arbeiten durfte. Ja, und dann kam ich also zu den Kammerspielen, und so ging das dann irgendwie immer weiter.
Und wie kamst du dann dazu, dass du bei SK Babies die Hauptrolle bekommen hast oder eine der Hauptrollen bekommen hast?
Ja, ich habe eine der Hauptrollen gespielt für, ich weiß nicht, 5, 6 Jahre, glaube ich, für alle Folgen, die es da gab. Ja, das war eigentlich auch ganz interessant, weil ich hatte eine andere Krimiserie gedreht, die Männer vom K3, auch in Hamburg. Und meinen großen Bruder, wir spielten so 3 missratene Bösewichter, mein großen Bruder spielte ein anderer sehr lieber Kollege, auch Synchronkollege, der mir dann sagte, du, ich habe gerade für RTL eine Serie geschrieben als Drehbuchautor und ich glaube, du wärst perfekt für die eine Rolle von dem einen Polizisten, Hannes Lohberg, einer von den Undercover Cops. Und ich gebe dir mal die Adresse der Redaktion oder der Produktionsfirma oder so. Und so kamen wir im Auto auf dem Weg zum Set ins Gespräch, und dann hat er mich ja praktisch da vermittelt, und dann musste ich natürlich noch 1000 Castings machen und so, aber im Endeffekt hat das dann so geklappt, ja.
Gibt es irgendeine Art Standardrolle, für die du besetzt wirst oder für die du dich vielleicht auch bewirbst? Gibt es so ein bestimmtes Profil von dir?
Du meinst jetzt
Fernsehen? Zum Beispiel so der Hauptkommissar, ob jetzt im Fernsehen oder irgendwo.
Ja, also ich denke, ich bin relativ offen für alles Mögliche. Der Hauptkommissar habe ich jetzt damals ja wie, ich weiß nicht, 5, 6 Jahre lang Hauptabendprogramm RTL mit auch damals riesigem Erfolg mit Cobra 11 zusammen, mit, glaube ich, immer 5 bis 6 Millionen Zuschauer pro Woche. Habe ich ja dann relativ gut gespielt. Aber ich mache eben auch viel Bösewichter oder, ja, ich kann beide Seiten des Gesetzes sozusagen.
Was muss passieren, dass du eine Rolle auch mal ablehnst?
Also ist ganz interessant. Ich habe tatsächlich damals eine Rolle zum Beispiel beim Synchron mal abgelehnt. Und zwar die Rolle, die Russell Crowe in seinem ersten Film gemacht hat. Das war so ein Skinhead-Film. Und ich habe nur den Trailer davon gesehen und ich habe gedacht, das ist so eine Scheiße, so eine gewaltverherrlichende Kacke auf Deutsch gesagt, da habe ich keinen Bock drauf. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Film hieß, aber wenn man das recherchiert, da hätte ich also Russell Crowe sprechen sollen. Im Nachhinein denke ich, vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Aber damals war, das ist eben diese Sache, ne? Damals war Russell Crowe noch nicht der Russell Crowe, der er heute ist. Sondern er hat einen total brutalen, menschenverachtenden Skinhead gespielt. Und da gibt es dann schon Situationen, wo ich sage, nee, ich möchte, und das sehe ich noch mehr als, als Regisseur und als Autor, man muss sich bewusst sein, was man in die Welt, welche Messages man in die Welt raussendet, finde ich. Und insofern möchte ich nur ungerne an so bestimmten Sachen beteiligt sein, die einfach menschenverachtend oder so gewaltverherrlichend sind. Es gibt natürlich so, Gewalt gehört irgendwie zum Leben dazu, aber wenn man es reflektiert macht, sozusagen wenn im alten Hollywood-Prinzip goodness prevails and evil loses, also wenn das Gute gewinnt und das Schlechte im Endeffekt auch die gerechte karmische oder wie auch immer Strafe bekommt, dann ist es okay. Also ich habe auch schon krasse Typen gespielt, die wirklich sehr Mörder und sonst was, aber es muss eben immer eine richtige Relation sein und ich würde keinen Stuss machen, der gewaltverherrlichend ist oder irgendwie sonst, sonst unangenehm, nur für eine Rolle oder wegen des Geldes.
Nun gibt es ja auch Projekte, in denen du weder zu sehen noch zu hören bist. Also als Produzent warst du zum Beispiel 2003 an dem Kurzfilm Most beteiligt, der im Folgejahr auch als bester Kurzfilm für einen Oscar nominiert wurde.
Ja.
Wie fühlt sich das an, für die wohl höchste Auszeichnung in dieser Branche bedacht zu werden?
Ja, das ist echt schön, dass du das so, so ausdrückst, weil tatsächlich ist es so, man wird ja immer dann gefragt, waren Sie überrascht? Nee, du bist nicht überrascht, wenn du für einen Oscar nominiert. Du bist froh, aber du bist nicht überrascht, weil um überhaupt dahin zu kommen, wie du richtig sagst, es ist dann einer von den 5 besten Filmen der Welt in diesem Jahr. Aber um dahin zu kommen, musst du ganz, ganz viele verschiedene Stadien durchlaufen, um überhaupt den Film einschicken zu dürfen. Also es ist konkret so, die Oscar Academy gibt eine Liste aus von, ich glaube, 40 teilnehmenden Filmfestivals. Unter anderem Sundance von Robert Redford und Cannes und auch die Berlinale. Und du musst eines dieser Festivals gewinnen und erst dann darfst du den Film überhaupt einschicken zur Academy. Und dann gucken sich das aber nochmal sämtliche, ich glaube 5000 Mitglieder an. In verschiedenen Screenings wird das praktisch ausgesiebt. Also insofern, es war natürlich mega. Gleichzeitig war es auch so, wenn du dann zur Oscar-Verleihung, ich war dann ja da, ne? Ich habe immer gedacht, es ist so interessant, weil siehst dann Steven Spielberg und so. Und wenn die Leute mit dir im selben Raum sind und auch irgendwie an der Bar anstehen, um sich ein Wasser zu holen. Oder Johnny Depp lief neben mir. Johnny Depp ist so klein, da habe ich echt gedacht, Mensch, dem Kleinen, sag mir Bescheid, wenn die Bösen kommen, ich hau dich raus sozusagen. Ne? Also da kriegst du wirklich Beschützergefühle bei Johnny Depp und er ist ja nun ein Riesenstar. Es ist was anderes, wenn du im selben Raum mit den Leuten bist und wenn du einen Grund hast, da zu sein. Und der Grund ist nicht, dass du die Karten im Preisausschreiben gewonnen hast, sondern du bist da, wie all diese anderen Leute auch, weil du dich qualifiziert hast, weil du etwas geschaffen hast, was von ganz vielen anderen Leuten für so wertvoll beurteilt wurde, dass du im Endeffekt in diese Endauswahl gekommen bist. Und das gibt dir natürlich ein anderes Selbstverständnis von dem Event und von der Situation. Also du bist dann nicht starstruck und denkst, oh mein Gott, also ein bisschen, aber in erster Linie denkst du, okay, aber ich bin auch hier, weil wir uns den Arsch aufgerissen haben unter unglaublichsten Bedingungen, existenziellen Bedingungen, da ein Film auf die Beine zu stellen, der ja, der es verdient hat, auch gesehen zu werden von der Welt.
Warst du denn dann am Ende trotzdem so ein bisschen enttäuscht, als es dann nichts geworden ist mit dem Oscar?
Ja, gut. Also klar ist man enttäuscht und es war so ein bisschen dahingehend auch merkwürdig oder ein bisschen verwirrend, weil gewonnen hat in dem Jahr ein Film. Du bist ja sozusagen, es ist so ein bisschen wie Olympia, ne? Du nimmst an verschiedenen Wettkämpfen teil und du kämpfst doch mal gegen die, eigentlich im Wesentlichen gegen dieselben Konkurrenten, die alle auch sozusagen versuchen auf die Ziellinie zu kommen. Und der Film, der gewonnen hat, war ein Film, den wir vorher im Crystal Hearts Festival in Indiana schon aus dem Rennen gekickt hatten. Das heißt, wir hatten schon gegen den Film gewonnen. Und im Endeffekt ist er aber von der Oscar Academy aus bestimmten Gründen dann doch nochmal so ein bisschen durch die Hintertür gelauncht worden und hat dann gewonnen. Insofern haben wir alle gedacht, also ich und meine Kollegen oder meine Partner gedacht, what? Ich meine, den haben wir doch schon sozusagen besiegt, den hatten wir schon hinter uns. Und der ist dann sozusagen von irgendwie aus dem Gebüsch nochmal um die Ecke gekommen und hat dann gewonnen.
Vor allem, dann ist man auch schon so weit gekommen, ne?
Ja, dann bist du so weit gekommen. Und das ist natürlich so, ich bin ja auch ein paar Marathons in meinem Leben gelaufen. Man sagt ja immer, Marathon kann man nicht kaufen. Und Oscar kannst du auch nicht kaufen. Du musst es gemacht haben. Du kannst dich da nicht irgendwie, es sei denn, du bist Harvey Weinstein und hast irgendwie Dreck am Stecken und kannst die Leute erpressen oder kannst 100 Millionen pro Jahr raustun, um irgendwelche Filme zu machen. Aber im Grunde musst du es dir wirklich selber erarbeiten, dahin zu kommen. Und dann ist es auch fast schon wieder, dabei sein ist alles. Ne? Also ich denke, wenn du eine Silbermedaille bei Olympia kriegst, ist auch nicht schlecht.
Abgesehen davon habt ihr ja, glaube ich, mit diesem Projekt ja auch viele Menschen begeistert, auch zur, auch zum Mitmachen begeistert.
Ja.
Da hat doch auch jemand mitgewirkt, der für James Cameron gearbeitet hat an Titanic.
Ja, also eigentlich noch ein bisschen mehr. Es war so, dass mein Produzentenkollege Billy Zabka, der bekannt ist als der Bösewicht aus den Karate Kid-Filmen und auch jetzt eine Serie Cobra Kai Never Die, jetzt wieder macht in Amerika mit der Thematik, der auf der ganzen, ich kannte ihn nicht, als ich ihn kennengelernt habe, auf einer Segelregatta, aber die Rest der Welt kannte ihn immer, wenn wir gedreht haben, der kannte eine Produzentin von James Cameron, der ja, wie gesagt, Titanic und Terminator und alles mögliche, einer unserer größten, weltweit größten Regisseure. So, und wir hatten nicht so viel Geld. Unser Film war wahnsinnig teuer, wir hatten aber nicht so wahnsinnig viel Geld und waren deswegen auch darauf angewiesen, dass uns immer mal irgendwo einer ein bisschen aushilft. Und dann haben wir die Frau getroffen und die hat den Film gesehen und sagte, wow, den finde ich wundervoll. Also das ist eine sehr romantische Vater-Sohn-Geschichte, aber auch sehr dramatisch. Und die hat also vielen Leuten das Herz geöffnet, diese Geschichte. Und da hat sie gesagt, habt ihr denn schon eine Lichtbestimmung? Das war bevor wir nach Sundance zu Robert Redford aufs Festival gefahren sind. Und wir sagten, nee, haben wir nicht. Dann hat sie gesagt, pass mal auf, ruf mich mal morgen Mittag nochmal an, ich versuche mal was zu klären. Dann haben wir am nächsten Mittag angerufen, dann hat sie gesagt, okay, ihr kriegt für 3 Tage das Privatkino von James Cameron in L.A., wo ihr ganz alleine sitzen könnt, wo er Terminator und alles Mögliche geschnitten und sonst wie gemacht hat und die ganzen Screenings hatte, also wirklich ober-ober-mega. Und ihr kriegt den Scott Klein, das ist der Color Correctionist des Films, das heißt, die finale Lichtbestimmung, wo du wirklich nochmal guckst, okay, die Mütze ist mir zu rot, die Jacke ist mir zu blau, das muss alles gegen den Himmel stimmen und so. Da hatten wir praktisch seinen Special Man, der alle seine Filme macht. Und es gibt noch eine andere Sache, die auch interessant war. Zwar hatten wir hatten noch keine Musik. Wir haben den Film auf temporärer Musik geschnitten und geschrieben, sodass du als Inspiration eine bestimmte Melodien hast und so. Irgendwann ruft mich also mein Regisseur, Bobby Garabedian, an aus L.A. und sagt, Michael, I got the perfect guy for the music. Und ja, okay, wer ist es denn? Ja, Italian guy, his name is Ennio Morricone or something. Dann habe ich gesagt, Bobby, ey, Ennio Morricone ist mit der weltweit bekannteste Filmkomponist. Ich glaube nicht, dass der unseren Film machen wird. Ja, please try it. Na gut, habe ich probiert, verlief im Sande. Aber dann kam John Dabney auf den Plan. Und John Dabney ist selber mehrfacher Oscar-Gewinner als Filmkomponist, hat sehr viel mit Jim Carrey gearbeitet und so. Und dessen Vorfahren kamen aus der Tschechoslowakei und wir haben den Film in Prag und in Polen gedreht. Und als der das gesehen hat, hat das so irgendwie seine tschechische Seele angesprochen, dass er gesagt hat, Leute, ich mache euch das Score, also die Filmmusik, umsonst, aber die Auflage ist, ihr müsst mit dem Film nach Prag fahren und das mit dem Prager Sinfonieorchester aufnehmen. Also das müsst ihr hinbekommen, die Kohle müsst ihr irgendwie zusammenkratzen, dass ihr das Orchester für einen Tag mietet. Haben wir dann auch gemacht, hat ich glaube, $10.000 gekostet, was damals für uns wahnsinnig viel war. Nur wenn du weißt, der kriegt sonst 1 Million für eine Filmmusik. Unser Film war 30 Minuten, dann wärst du trotzdem bei 300.000. Und da waren die 10.000 natürlich nicht viel. Und das ist wiederum so eine Sache. Den Moment, dass dein Film auf einem Monitor läuft und du hast 80 Leute mit Streichern, Symphoniker, also mit sämtlichen, mit Oboen und sonst was. Das ist so ein Hammer, diesen Moment überhaupt zu erleben, wie dein Film läuft, der Take läuft und alle diese 80 Leute müssen praktisch wie beim Synchron, nur dass es eben 80 sind, auf den Einsatz perfekt spielen. Das ist ein wahnsinniger Moment und auch den Moment kann mir natürlich niemand mehr nehmen. Ne?
Würdest du sagen, so in Retrospektive, das war so dein Lieblingsprojekt mit all dem, was da dazu gekommen ist?
Ja, es war insofern, wir waren praktisch, man sagt immer, Film ist Krieg. Wir waren in Prag, das war zu der Zeit, als diese Riesenflut in Dresden auch war. Und wir haben also unter anderem 3 Tage, mussten unsere Wohnung wurde evakuiert, unser gesamtes Viertel wurde evakuiert. Wir haben 3 Tage im Auto geschlafen unter der Prager Burg von einem Freund, das er uns geliehen hatte. Haben wir also zu dritt im Auto gepennt, haben uns tagsüber dann immer in die in die Wohnung zurückgeschlichen, weil wir unser Filmmaterial, das ja noch in den Studios lagerte, den Barrandov Studios in Prag, wollten wir nicht alleine lassen. Und insofern sind da so viele Sachen passiert, die einfach so unglaublich waren, dass, ja, das vergisst du nie wieder, das schweißt dich so zusammen.
Ein anderes spannendes Projekt von dir war ja die Geo-Reportage Kenias Spürhunde, Rettung für die Elefanten. Mhm. Wie kam es denn ausgerechnet zu diesem Thema, weil das ja sowas völlig anderes jetzt ist als Kurzfilm für Hollywood?
Ja, irgendwo gibt es trotzdem auch eine Hollywood-Verbindung. Und zwar war ich in einer Ausstellung, einer Fotoausstellung von Nick Brand. Nick Brand ist einer der bekanntesten englischen Fotografen, der früher zum Beispiel für Michael Jackson und Moby auch Musikvideos gemacht hat. Der war für Michael Jackson in Tansania und hat den Earth Song mit Michael Jackson gedreht. Und da ist er auf die Problematik, diese riesige Wilderei-Problematik damals an Elefanten, die abgeschlachtet wurden für das Elfenbein, damit es nach China exportiert werden kann und so weiter, aufmerksam geworden. Er hat gesagt, ich verschreibe mein Leben jetzt, ich mache nicht mehr High-Fashion-Fotografie und alles tutti, sondern ich mache jetzt nur noch, ich verschreibe mich komplett, ich würde eine Stiftung gründen, ich verschreibe mich dem und mein Leben wird jetzt dem gewidmet, die Tiere im Amboseli-Nationalpark, der an der Grenze zu Tansania ist, zu retten. Dann hat er also hat er Fotos gemacht mit Hasselblatt-Kameras von riesige Schwarz-Weiß-Fotografien von den letzten überlebenden Great Tusker-Elefanten. Das sind die, die so lange Stoßzähne haben, dass sie fast auf dem Boden schleifen. Die, von denen es mittlerweile praktisch gar keine mehr gibt, weil die so ausgerottet wurden. Ne? Und habe ich das gesehen? Und habe eben da auch über die Big Life Foundation, die er gegründet hat, gelesen. Und habe ich gedacht, also ich hatte noch nie eine so emotionale Reaktion auf Fotos. Ich wollte mir eigentlich die Helmut-Newton-Ausstellung angucken. Also hübsche Menschen in mehr oder weniger langen Kleidern oder auch mit nicht so viel Kleidern. Und bin aber da hängen geblieben auf dem Weg dahin bei der Galerie Camera Work in Berlin. Und habe mich abends an den Rechner gesetzt und habe gesagt, hab dem Nick Brand geschrieben. Ich kannte ihn ja nicht. Ich hatte keine Connection. Ich habe geschrieben, Nick, ich möchte gerne in einer Welt, wo die Menschen vom Fernseher sitzen und sehen, wie die Welt zerstört wird und denken, ich alleine kann ja sowieso nichts machen, also was soll's. Die also passiv vom Fernseher sitzen, denen möchte ich zeigen, dass du 250 Ranger vor Ort in Afrika hast, die ihr Leben täglich riskieren in Auseinandersetzung mit Wilderern, bewaffneten Wilderergruppen, um diese Spezies zu retten. Dann schicke ich also die E-Mail los, hatte keine Ahnung, ob die überhaupt irgendwo ankommt. Nächsten Morgen schreibt er mir zurück, Nick Brand aus Malibu. Dementsprechend Hollywood, und er sagte, du, danke für deinen tollen Brief, mein grünes Licht und meinen Segen hast du, aber es wird nicht einfach sein, den Film zu machen. Ja, und dann habe ich mich praktisch an Arte gewandt, weil ich vorher schon jemanden bei Arte kannte, und habe dann im Endeffekt vor Ort 3 Wochen lang bin ich durch die Savanne und durch die Steppe gerobbt und auf der Suche nach Elefanten und Löwen und habe den Film gemacht, der dann auch Gott sei Dank sehr, sehr schön geworden ist und auch sehr, sehr oft schon bei Arte gelaufen ist, eigentlich hoch und runter, ich weiß nicht, 6, 7 Mal. Und der im Endeffekt, glaube ich, ungefähr 1 Million Leute erreicht hat. Und das war mir so wichtig, weil ich wollte diese Menschen ehren, diese Ranger, die ihr Leben riskieren dafür, diese Schätze, also diese Tiere da zu retten. Das war mir so wichtig, dass irgendjemand auch mal sagt, Leute, die Welt sieht, was ihr tut, ne?
Ich glaube, Geo hat es tatsächlich auch Anfang des Jahres, im Januar, glaube ich, erst noch gezeigt, die ganze Reportage. Nun kam ja der Film auch so gut an, dass diese Green Awards, für die du ja auch tätig bist, die Ranger aus eurem Film mit den Einnahmen der Tombola bedacht haben. Aber die musstet ihr euch ja noch mit jemand anderem teilen. Wer war denn das?
Ja, das stimmt. Also ich mache das unentgeltlich seit ein paar Jahren, dass ich mich für die ehemals Green Tech Awards oder jetzt seit Nico Rosberg dabei ist und das Ganze nochmal, also kometenmäßig zum, glaube ich, weltweit wichtigsten Umweltpreis geworden ist. Seitdem geht die jährliche Tombola an die Big Life Ranger, wofür ich auch sehr dankbar bin, weil die Organisatoren von den Green Awards gesagt haben, jeder, der Elefanten rettet, ist ein Held für uns. Und insofern, das ist für uns ja wirklich leicht, das zu machen. Und in dem letzten, warte mal, vorletztes Jahr war es so, dass tatsächlich bei den Green Awards, die jährliche Gala, hat Dr. Omar Obama, die Schwester von Barack Obama, hat einen Preis bekommen. Und da haben wir uns die Einnahmen geteilt zwischen ihrer Foundation, die sie in Kenia hat, und praktisch den Big Life Rangern. Und es war aber insofern, erst war ich ein bisschen traurig, weil ich weiß, dass wirklich jeder Dollar für Big Life zählt. Dass die sich neue Schuhe kaufen können oder ein Nachtsichtgerät oder dass die Benzin für ihre Jeeps haben oder überhaupt, dass sie ihre Ranger, ihre 250 Ranger, die irgendwo im Busch sitzen, überhaupt mit Nahrungsmitteln versorgen können und so, ne? Im Endeffekt war es aber so, dass ich mich mit der Oma Obama so gut verstanden habe an dem Galaabend. Und als sie hörte, dass ich oft in Kenia bin, weil ich bin ja ein-, zweimal im Jahr auf alle Fälle da, bringe da entweder Solarlampen hin oder statte da eine Schule mit Computern aus oder eben bringe die Erlöse von der Tombola dahin, da hat sie gesagt, du, wenn du das nächste Mal da bist, dann und dann habe ich wahrscheinlich einen ziemlich großen Event, weil ich eine Schule gebaut habe und der Ehrengast wird wahrscheinlich mein Bruder sein. Und es wäre toll, wenn du dich vielleicht, weil er sich auch für das Thema interessiert, dann mal mit ihm über Wildtierschutz in Afrika austauschen könntest. Und im Endeffekt, gesagt, getan, bin ich dann also irgendwann nach Kisumu geflogen. Letztes Jahr war das, glaube ich, ein Riesenevent mit, ich weiß nicht, der Tochter von Nelson Mandela oder also ganz, ganz viele wichtige afrikanische Entscheidungsträger. Und Barack Obama war dann eben auch da, war natürlich der Ehrengast und ein wahnsinnig toller Typ, warmherzig, mitfühlend und vor allen Dingen jemand in seiner Position, der es eigentlich gewohnt ist, wie soll ich sagen, Entscheidungen zu treffen, ist trotzdem so ein guter Zuhörer. Also wir haben eine Viertelstunde gequatscht ungefähr, haben uns ausgetauscht, er kam gerade aus Tansania, ich habe ihm dann später auch nochmal einen Film geschickt natürlich, das macht man dann halt so, ne? Ja, das war eine wahnsinnige Begegnung.
War das für dich, also ist natürlich blöd, solche Vergleiche jetzt anzustellen, welche Begegnung war spannender, die mit Barack Obama oder die mit der Verhaltensforscherin Jane Goodall? Die hast du doch auch getroffen.
Ja, mit Dr. Jane hatte ich, mit Jane Goodall hatte ich auch noch tatsächlich, hatte ich mehrere sehr, sehr interessante Treffen. Also ich war mit ihr, einerseits war ich auf ihrem 80. Geburtstag in Kathmandu in Nepal eingeladen. Und das ist eine wahnsinnig tolle Frau, die mittlerweile ist sie 86, die fliegt immer noch 300 Tage im Jahr um die ganze Welt und besucht ihre vor Ort ihre Dependancen, wo der Wildtierschutz betrieben wird und auch sehr viel Bildung für die Kinder gemacht wird und so. Und mit Dr. Jane war ich im nepalesischen Dschungel auf Suche nach Tigern und Süßwasserdelfinen. Und dann haben wir auch für ihre Organisation da ein kleines Event gehabt und ein paar Reden gehalten. Und sie ist einfach eine Wahnsinnsfrau, so weise. Und im Endeffekt sind wir dann abends, war überall Hochwasser, hat sich unser Jeep erst verfahren, weil er den Weg nicht nehmen konnte, weil irgendwelche Flüsse über die Ufer getreten waren. Und haben uns dann festgefahren und Jane war dann mittlerweile, glaube ich, 85 und doch schon etwas erschöpft von den Strapazen und ist dann an meiner Schulter hinten im Land Rover eingeschlafen. Und das kannst du tatsächlich nicht unbedingt vergleichen mit Barack Obama, aber es ist natürlich auch ein Moment, die Frau gehört für mich zum Club der Weisen dieser Welt, wie Sir Richard Attenborough oder ja, Jane eben auch. Das ist schon wirklich toll. Also es ist ein großes Geschenk, so einen Menschen so erleben zu dürfen.
Die ja wahrscheinlich dann auch diesen wohltätigen Projekten, also besonders Barack Obama, ja auch nochmal noch mehr Aufmerksamkeit geben, auch den Green Awards. Ne?
Ja, also das ist ja in unserer Welt so, je bekannter die Leute sind, desto mehr Leute gucken hin. So ist es. Ne? Und deswegen, das ist aber wieder eigentlich der Bogen zu dem, was ich auch vorhin schon sagte. Deswegen muss man sich immer der Verantwortung, finde ich, bewusst sein, für welche Sachen man sich engagiert. Weil viele Leute, ich meine, guck dir so einen Justin Bieber an, der könnte sich natürlich auch, ich weiß jetzt nicht genau, wofür der sich engagiert, aber ich habe noch nicht gehört, dass er sich großartig für jetzt Umweltschutz oder Tierschutz oder irgendwas in der Art engagieren würde. Aber wenn er es tun würde mit seinen Millionen von Followern, dann würde das natürlich auch nochmal eine ganz andere Bewusstseinsbildung sein.
Auf jeden Fall. Lieber Michael, ich danke dir vielmals für deine Zeit.
Sehr gerne.
Ich wünsche dir noch viel Erfolg bei deinen vielen Projekten, bei deinen vielen wohltätigen Projekten.
Danke auch für die Einladung, ja.
Und ich würde sagen, wir hören dich dann am 20. Mai oder ab dem 20. Mai immer mittwochs als SWAT Sergeant Daniel Hondo Harrelson.
Ich freue mich drauf.
Bei Nitro.
Danke.
Dankeschön.
Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.